what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel toe time for taking your chance. Jam to the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet.
Du hast einen Patienten vor dir und musst versuchen, ihm so viele Zugänge wie möglich in den Körper zu rammen. Du darfst alles benutzen, was es in dieser gängigen Medizin aktuell gibt. Zähl mal auf, was dir alles so einfällt. Was kann man Patienten heutzutage in den Körper reinrammen?
Geile Frage. Also ich fange jetzt mal von klein nach groß an. Alles andere wäre ja inadäquat, unprofessionell. Also ich fange mal an mit einer ganz kleinen blauen Butterfly-Kanüle, die ich dem Patienten in die periferste Vene reinlegen kann oder sogar in Subkutangewebe, um da Flüssigkeit zu geben, denn auch das funktioniert. Dann hangle ich mich natürlich über den peripher Venenverweilkatheter, also diese gute alte Braunüle, die Vigo in verschiedensten Größen entlang des venösen Zugangs. Das heißt, ich fange mal an so bei einer 24 Gauche, 22 Gauche, wo wir bei Gelb und Blau wären. Dann kommt die 20 Gauche, das ist übrigens der Durchmesser und Durchflussgrad, in dem wir das angeben. Dann 18, 16, 14,
ja, genau. Das ist nicht Gauche, das Fischrestaurant in Hamburg.
16 Gauche. Krass, so viele Filialen. So viele Filialen.
Ne? Ich habe hier Lachs, habe ich dir Lachs in 16 die Vene Lachs, gelegt.
So. Drei Makrele, ne? Ja, also ich würde mich dann entlanghangeln bis so zur orangenen Vigo, die ja wirklich schon sehr, sehr hohen Durchfluss erlaubt, also echt in kürzester Zeit großvolumige Substitutionsmöglichkeiten bietet. Dann will ich direkt, wenn ich bei den PVKs bin, also den peripheren Venenverweilkanülen, will ich direkt natürlich den intraosseeren Zugang nicht vergessen. Das heißt ergo als Alternative, falls mal keine periphere Vene punktabel ist, nehmen wir die EZ-IO, also intraosseric catheter, sozusagen ins Knochenmark hineingebohrte Kanüle, über die man auch sehr schön Volumenmedikamente applizieren kann. Exzellenter Zugangsweg in der Rettungsnotfallmedizin, wunderbar. Wichtig. Und immer eine Rückfallebene, die leider immer noch zu selten angewandt wird. Jetzt kommen wir mal zu den spannenden Themen. Jetzt begeben wir uns mal so Richtung zentralvenöse Substitution. Man kann ja wunderbar Volumen eben auch zentralvenös geben, das heißt Venen punktieren, die sich letztendlich rasch präatrial, also zentralvenös sammeln, dort Flüssigkeit anbieten, und da lässt sich natürlich zuallererst einmal der klassische zentralvenöse Katheter Einlumen nennen, die kleinste Variante, die man subklavial, jugulär, aber auch axillär, femoral legen kann. Da gibt es größere Kaliber bis hin zum 5-Lumen ZVK, über den man hervorragend auch einen großen Volumenschenkel hat. Dann würde ich den nächsten Schritt erwägen, den Sheldon-Katheter Chaldon, Monsieur Chaldon, der alte Dialysateur, genau, also einen dicken, fetten Sheldon-Katheter, den man an gleiche Punktionsstellen legen kann. Dialysekatheter, auch einen sehr hohen Durchfluss, also bei schwersten Blutungen exzellent geeignet. Parallel kann man übrigens auch eine Schleuse legen, deren Durchmesser in French angegeben wird.
Die sogenannte French Press im Hals.
Genau, ja. Die French Press.
Kannst du auch einen schönen Espresso-Boden durchjagen. Hast du einen guten French Press. So, weiter. Also, du hast Sheldon, hast du ZVK, hast du Vigos, hast du, du hattest die Butterfly, ne? Butterfly hast du auch schon genannt. Ja, subkutan macht man ja sehr häufig auch im Altenheim, genau, ja, dass man subkutan dort Flüssigkeit langsam reindrüpfeln lassen kann. Weiter.
Jetzt kann man natürlich so die direkten Gefäßzugänge auch mal sich überlegen, also sprich Gefäß eröffnen und eine direkte Schleuse legen. Eine Schandanlage ist natürlich theoretisch auch möglich. Also sozusagen eine direkte freie Volumensubstitution. Ja, also du hast mich jetzt gefragt, Zugänge generell, ne?
Oder? Genau.
Ja, okay.
Genau. Du hast jetzt Patienten und haust dem alles rein.
Ja, klar. Dann kommen wir jetzt mal zu den arteriellen Kanülen, arterielle Blutdruckmesskanülen, also peripher, radial, femoral, axilläre Zugänge, die man legen kann zur invasiven Blutdruckmessung, Picosysteme, ne, das heißt sozusagen Pulse-Induced Cardiac Contour Output Analysis, ne, um nochmal die Abkürzung dafür zu nennen. Also erweitertes hämodynamisches Monitoring, Dann kommen wir jetzt mal noch zu einem ganz anderen Schenkel. Das ist die Pulmonalis-Katheterisierung, also der sozusagen Rechtsherzkatheter.
Swan-Ganz-Katheter,
mit dem man pulmonale Verschlussdrücke, pulmonale Drücke messen kann, Klappen beurteilen kann. Eine sehr schöne Möglichkeit, invasiv dort tätig zu werden.
Ja, schneller.
Ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir die ECMO-Katheter, die noch dazukommen. Da kommen wir eigentlich schon so langsam zum Ende. Ne? Schand habe ich schon von gesprochen, Zimino-Schand. Ja. Gib mal nochmal einen Tipp.
Was machst du denn? Also ich meine jetzt Zugänge, ne? Es kann ja jetzt
Blasenkatheter, Nadeln
inhalten. Ne?
Blasenkatheter,
ja, genau.
Selbstverständlich.
Also Dauerkatheter gibt es
genau, ja als Magensonde, Dauerkatheter, nasale genau. Temperatursonde können wir natürlich noch legen, rektale Sonde, Rektobeck genau. Können wir legen. Nicht zu vergessen die externe Ventrikeldrainage fürs Hirn, sehr zur gut. Hirndruckmessung, genau.
Auch ganz wichtig. Intrakranielle Druckdrainage,
ganz richtig. Genau.
Duisburger Nadel auch manchmal genannt. Ja.
Richtig, dann PECs können wir anlegen, also Ernährungssonden, ja. Sowohl Duodekutan und Gastrokutan, also sprich direkt in den Magen, in den Darm. Wir können Anus Präter legen, wir können Mainz Pouches richtig. Anlegen, Ilium Conduit, richtig. Conduit Luigi, Baptiste Grenouille. Wir können natürlich dann, lass mich kurz noch überlegen, wir können Drähte.
Wie atmet zum der Messen. Patient denn?
Ja klar, Tuben, Tracheus Domae, Güdel, Wendeltuben,
das ist doch der
können wir einlegen, wir können den Intraokulardruck messen, wir können den Tympanondruck messen, wir können den abdominellen Druck messen mit einer Compartmentmessung, wir können eine periphere Compartmentmessung machen.
Da ist er,
da kommt er raus. Wir können eine petismografische Messung machen.
Aus ihrem da kommt er aus ihrem Häuschen raus.
Genau. TEE haben wir schon vorhin gesprochen. Ne? Eine fette TEE-Sonde, die ganze Zeit permanent drin liegt. Oh, dann haben wir noch Senkstarken-Sonde. Ne?
Ja, genau.
Nicht zu vergessen, Senkstarken. Blakemore-Nachlass-Sonde haben wir noch, die wir legen können. Zahnkatheter, Füllungskatheter, Karieskatheter.
Aber du hast immer noch ein paar wesentliche Dinge hast du in der Tat immer noch vergessen. Ich habe immer noch 4 Stück hier.
Oh, das ist krass.
Ja. Ein kleiner Tipp oder machst du weiter?
Lass mir kurz einen Wackschwamm, können wir noch anlegen.
Ja, genau. Wack hast du dich
Oh, das ist krass, dass das noch dabei ist.
Wack, Medela.
Ja, klar, Drainagen natürlich. Redon und Robinson-Drainagen selbstverständlicherweise sind noch wichtig. Thorax-Drainage, oh Gott, wie konnte ich das vergessen?
Die allergrößte
Thorax-Drainage. Ne? Genau, Bülow, Monaldi. Vivaldi, Beethoven,
Mozart.
Die Mozart-Drainage. Oh Gott, ey. Die Pneumothorax-Sonate.
So, jetzt habe ich noch eins, zwei, drei.
Kapnometrische.
Ja, ich sag mal, mindestens 4. Mindestens 4
habe ich den Rest. Pluraldruckmessung.
Nee. Ja, das ist vielleicht zu genau. Gebe ich mal kurz raus. L-Watt und R-Watt-Anlage, aber das ist zu genau, nehme ich mal raus.
Ja,
aber
gut, die anderen. Ja, dann nehmen wir noch hier Impeller, intraortale Gegenpulsationspumpe haben wir noch mit dabei. Ne?
Dann
haben wir eine ILA, nicht Herz. ILA, haben wir noch was vergessen.
Genau.
ECMO, ne?
Ja, ja und schön. Im Bereich Herz dann noch eine ganz wichtige Sache.
Herz-Lungen-Maschine, ne? HLM haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Nee. Wenn das Herz nicht mehr wirklich richtig schlagen möchte.
Im richtigen Device, Takt. Ne? Left, okay, Schrittmacher. Ja, Schrittmacher.
Ja, genau, Schrittmacher.
Defi-Pads, genau. Ex- und interne Schrittmacher-Sonden, genau. Hirnschrittmacher gibt es auch. Schmerzschrittmacher nicht zu vergessen. Schmerzpumpen, Insulinpumpen, Digga. Digga, was geht, Mann, ey? Boah, geiles Quiz, Junge. Ne? Ich liebe das.
Und zwei habe ich noch.
The fuck is this? Kutane Schweißmessung, Sättigung, SPO2. Nee, das sind ja nur Monitoring. Nee. Katheter, du redest ja von Öffnungen, ne? Von
genau.
Öffnungen. Verschlüssen, Veröffnungen, Knochen, irgendwas mit Knochen vielleicht, Emboli, Vena Cava Katheter ist auch nicht verkehrt.
Richtung Schmerzen war es schon nicht falsch. Ja gut, Schmerzpumpe.
PDA, Peridural-Katheter natürlich. Ja,
genau,
sicher,
okay,
Schmerzpumpe, periphere Plexus-Katheter.
Ja,
ach Gott,
genau,
verdammt nochmal, genau. Noch was.
So, dann habe ich jetzt noch 3, wenn man so will. 3 habe ich noch.
Ach, heilige Scheiße. Ja, Schmerzpumpen.
Also,
Mama, voll die Liste.
Portanlage.
Ah, ja,
noch
Gottverdammt,
eine Portanlage. Und das Letzte, was ich auf der Liste habe, der Coolguard zum Kühlen des Patienten nach einer Reanimation.
Okay. Krass. Boah, Also Leute, wir haben jetzt 9 Minuten, haben wir jetzt hier Brainstorming gemacht. Ne? Du hast vor der Folge gesagt, ey, das wird mega schnell abgearbeitet sein. Ne? Ah, herrlich. Aber geil, aber finde ich ganz cool. Finde ich ganz cool, weil da sieht man doch nochmal, was wir alles so in den Menschen versenken. Ne? Also wir holen ja oft viele Sachen raus aus dem Menschen, auch an Substraten, an Körperflüssigkeiten, aber dass wir so dermaßen viel reinstecken.
Heftig.
Das zum Thema reinstecken. Ja, das ist schon krass, ne?
Vor allem, das sind so, jeder hatte auch mal den Patienten, der dann irgendwie eine Kanüle drin hat und vielleicht den Blasenkatheter und sagt, boah, das geht hier gar nicht, ne? Und dann kannst du wirklich immer sagen, hey, guck doch mal nach rechts oder nach links.
Es geht immer noch mehr.
Schlaucht auch einfach,
ne? Im wahrsten Sinne.
Nee, aber die wirklich auch ihre Relevanz haben und natürlich versuchen wir so schnell wie möglich alle rauszuziehen.
Relevanzkatheter, Swan-Relevanzkatheter.
Geil. Richtig, da müsste man eigentlich so eine Skala machen, oder? Man als allererstes ziehen darf. Ja. Weil das sind ja alles Quellen, die sich infizieren können. Das ist ja wohl ganz klar.
Aber da gibt es ja ganz gute Leitsätze aus der Intensivmedizin. Ne? Also es sollte ein tägliches Evaluieren der Notwendigkeit eines Monitorings stattfinden und Fremdmaterialien, Fremdkörper und Katheter unmittelbar bei nicht mehr Benutzung entfernt werden. Also wir ziehen ja sogar bei Patienten die Vigo raus, manchmal vor Verlegung von der Intensivstation. Sehr selten, aber wir machen das, ne, um einfach zu sagen, ganz ehrlich, er braucht nichts. Der ist komplett fit, der futtert, der ist wach, der braucht keine Schmerzmittel, der kann alles oral kriegen. Es ist einfach auch von der Natur nicht vorgesehen, eine Vigo zu haben im Arm. Ne? Ja, jedes Plastik im Körper ist eine Infektionsquelle. Bakterien lieben Biofilme, die ziehen sich Biofilme abends im Kino rein, komplett auf Netflix, alle Biofilme gesehen und dann machen die sich da dingfest und machen schön die Katheter-Sepsis.
Eine Vigo erfinden, die kompostierbar ist.
Die gehört in den braunen Müll, ne? Braunüle.
Ja, die erste Vigo, die man auch essen kann, die der Patient auch essen kann.
Gott, Ess-Vigo. Snack-Nüle.
Ja, aus Schokolade. Ja,
überleg dir doch mal bitte, das als wieder geile Idee, das zu verkaufen. So snackbare Tools, so ein Scheldenkatheter, so eine saure Stange in Form von einem Scheldenkatheter. Lunge, ja, wie lustig wäre das denn?
Ey, auch für den Kaffee.
Überleg dir das
doch mal. Irgendwie Kaffeeschokolade, du musst es ja nur
in
gießen.
In Vigo-Form.
Ja, du musst letztendlich nur mit einem 3D-Drucker.
Ich kenne jemanden in Gießen. Der kann uns das gießen.
Ja, aber du weißt schon, ich habe einen Schokoladenzaun bevor ich. So was Eindeutiges wie eine Vigo oder eine, was gibt's noch?
Ja, eine Butterfly, weißt du, so eine saure Schnur vorne mit so einer Verdickung. Ja, geil, Junge, ein Stethoskop. Oder eine Redondrainage, so eine Schoko-Redondrainage. Mit so einem.
Eine ganze Evita, eine ganze Beatmungsmaschine voll aber auf Schokolade.
Tuben. Jetzt mal ernsthaft, so ein Tubenmix. So ein Pralinenmix-Tubus.
Pass auf, haben wir es geschafft mit den Schokoladen und stehen schon irgendwie bei Edeka mit den ganzen Dingern und niemand, dann sind die verpackt, die Edeka, die niemand erkennt das so, hä, was ist denn das? Ist wohl hinter dieser Verpackung?
Das ist scheiße, ja. Da hole ich mir lieber ein normales Haribo. Ja, aber das wäre echt lustig. So Süßigkeiten in Form von solchen Tools. Geil.
Ja, weil ganz ehrlich, die Gussform ist super easy. Mit einem 3D-Drucker ausstanzen, das ist schon machbar. Ne, dann
die Schokolade. Und so einen Kaffee auf den Markt zu bringen, war auch super easy.
Ich merke schon,
klassische Sätze eines Unternehmers. Ey, das ist doch mega einfach vom Technischen her. Ich kenne da jemanden, ich frag mal nach. Ja, 260 E-Mails später, immer noch keine Antwort von dem Gießer.
Ja, aber. Ich glaube, wir bleiben bei unserem einen Produkt, aber you never know, we will see. In dem Sinne, jetzt haben wir echt lang geschnackt, Folge 65, Awesome and Average, Intensivpfleger, Kamil, Arzt, Moritz. Moritz, wie geht's dir? Was macht dir die Woche? Wir haben ja erst vor kurzem aufgenommen, heute ist Dienstag, heute ist Weltpflegetag, also was geht hier ab?
Genau, ich pflege gerade meinen Hund, Lulu liegt hier und chillt, also das ist ja mal wichtig für mich, das ist ja auch so ein internal Moment, den ich genieße, also Lulu wird gepflegt, Tag der Pflege, ich hatte Tag des Stresses, also im Moment ist echt viel los, also wirklich arbeitsmäßig ist die Last schon heftig gerade. Also Anzahl Patientenkontakte, die Impfkampagne, der Bombenkaffee, dieses ständige Podcast-Aufnehmen nachmittags. Das ist einfach super exhausting, you know. Ja, in den United States we say it's exhausting. Aber mir geht's gut. Mhm. Also ich kann mich nicht beklagen, ganz ehrlich. Ich habe alles, was ich brauche und vielleicht sogar noch einen Tick mehr.
Ha, verstehe. Ja, ich habe heute frei und gestern auch, aber das heißt immer Marketing, das heißt ransetzen, Bilder machen, Grafiken machen,
also frei Internet ist machen. Ziemlich relativ, oder?
Ja, wie ist das denn bei dir, wenn du frei hast? Wie fühlt sich das an, wenn du frei hast? Würde jetzt Johannes B. Kerner fragen, wie fühlt sich das an, Jesus zu sein? Und hier ist ja Jesus Christus. Jesus.
Ja. Nee, fühlt sich gut an, wenn ich so einen Nagel in der Hand habe. Nee, tatsächlich, wenn ich mal so richtig frei habe, natürlich rattert es im Kopf und man ist ja doch immer so ein bisschen im Approach, irgendwas noch zu machen und zu erledigen. Und ich meine, die Tasks nehmen ja nicht ab. Das ist ja wie so ein dreckiger Taskmanager, der seit Monaten am Rechner nicht geschlossen wurde. Wenn ihr jetzt mal beim Hören bei eurem Laptop mal Steuerung Alt entfernen drückt, dann wird ja der Taskmanager aufgemacht, ne? Und ich schwöre euch, da laufen noch Applikationen im Hintergrund, von denen ihr niemals gedacht habt, dass ihr sie überhaupt auf dem Computer habt. Und so ist es manchmal auch, wenn man frei hat, so ein bisschen diese Taskforce, die man da selber in seinem Kopf hat. Das heißt, man hat immer was zu tun, aber ich bin besser geworden da drin. Also ich schaffe das dann auch einfach mal zu sagen, weißt du was, mache ich halt direkt einen Neustart, so ein Cold Reset, ne? Also schön den Button drücken oder Kabel rausziehen, einfach mal chillen und mal was lesen. Ich lese im Moment echt viel, also Weiterbildung, ja? Natürlich, alles Fortbildung, ja. Okay. Achso, alles medizinisch, weil ich liebe das, Fortbildung zu machen. Ich liebe Fortbildungspunkte jagen. Mhm. Also ich bin so ein richtiger Highscorer, was Fortbildung angeht.
Kriegst du dann noch was bei Payback oder was? Fragen die dich an der Kasse?
Ja, genau. Richtig, die kriegt man, also das ist ein richtiges Konto und mit einem Reward-System. Nee, aber tatsächlich, ich bin im Moment bei Springer Medizin ganz aktiv. Die haben echt eine geile Online-Plattform. Da kannst du immer so kurz CMEs machen. Das ist ja hier Continuous Medical Education, diese Punktesysteme. Und ja, da kannst du halt auch mal in 10 Minuten kannst du 2 Punkte sammeln. Was ist dann zum Beispiel Artikel Gicht? Und dann arbeitest du den durch, ne? Was ist Gicht? Wie wird die therapiert? Wie wird die diagnostiziert? Und dann hast du am Ende immer 10 Fragen. Das macht auch noch Bock, weil du so einen Quiz-Charakter hast. Und dann kriegst du 2 Fortbildungspunkte. Ja. Also geiler geht's gar nicht.
Ja, das ist das ja lohnt also sich richtig. Du hast das CME, ne?
CME, genau. Continuous genau. Medical Education.
Genau, für uns gibt es das ja als Continuous Nursing Education. Und also das CNE ist auch von Team. Nee, du hast es von Springer, ne?
Ja, ich habe Team und Springer. Ich muss sagen, gestehen, ich bin da bei vielen Plattformen, weil die alle echt gut sind mittlerweile.
Ja, und jetzt muss man auch schon sagen, zum Welt-Nurse-Tag heute, das ist ein System, das habe ich kennengelernt vor 12, 13 Jahren, als ich in Neuss war, weil das waren ziemlich engagierte Pflegekräfte, die das immer nachts gemacht haben, weißt du? Da haben sie gleich doppelt gemoppelt, ja, ne, damit sie wach bleiben cool. können, Punkte gesammelt. Die waren ziemlich engagiert. Seitdem bin ich da auch angemeldet. Aber das ist für mich zum Beispiel ein klassisches Beispiel, was überhaupt keinen Relevanzcharakter hat. Wenn die Pflege professionell wäre, also ich meine jetzt in der Außendarstellung, im ganzen Standing und auch darin, dass man genug Personal hat und auch die Firmen oder die Krankenhäuser ja schon durchaus mal aussuchen dürfen, wen sie nehmen, denn das ist einfach nicht der Fall, dann wären diese CNE-Punkte zum Beispiel super wichtig, ne? Dass man sagen könnte, ja, hier, guck mal, ich habe hier Weiterbildung gesammelt und Fortbildungspunkte. Ne? Klar. Das ist ja bei euch Ärzten in der Tat vorhanden, dass man da auch anerkannte Punkte vorweisen kann und dadurch auch einfach, ja, ich sag mal, nicht bevorzugt wird, aber dass das schon nicht unrelevant ist. Die Leute
sehen das, ne? Ja, genau. Ja, und wir müssen es auch machen, ne? Also ab dem Facharztstatus musst du in einem gewissen Jahresintervall, ich glaube in 5 Jahren musst du, glaube ich, 50 Punkte sammeln. Und das ist schon nicht wenig. Also man ist schon gezwungen, auch sich vorzubilden. Und das ist auch echt wichtig. Ja. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wie ein Herzinfarkt vor 20, vor 15, vor 10 und jetzt vor 5 Jahren oder aktuell therapiert wird, ey, das ist unfassbar, wie sich das trotzdem noch wandelt. Wo man sich immer noch denkt, ey, Digga, da ist doch nur eine Corona-Arterie.
Ja, wie bei der, guck das doch mal an. Reanimation, ja, ist irgendwie für jeden
alle 5
jetzt
Jahre neu.
Richtig, ne? Ändert sich alle 5 Jahre, ist noch nicht mal so alt. Genau. Das wirklich hier reanimieren, es gibt es vielleicht seit 50 Jahren oder so. Ne? Vorher war das ein richtiger Humbug, richtiger Bullshit. Und selbst jetzt wird das von der AHA oder vom European Council jedes 5. Jahr neu rausgebracht, beziehungsweise neu diskutiert. Und trotzdem ist es nur eine Empfehlung, ne? Weil trotzdem immer noch die Kliniken nochmal individuell entscheiden. Ja, ja, das merke ich also wirklich in jedem Haus, in dem ich so bin, wird erstens der Notfallwagen komplett anders gelebt, ja, da, wirklich total adaptiert an das Haus, und zweitens die Reanimationssituationen und wie man überhaupt mit Reas oder mit Sterbebegleitung und so umgeht, ist schon sehr unterschiedlich, das stimmt.
Ja. Ja, kann ich vielleicht direkt kurz die Brücke auch schlagen, weil ich hatte jetzt am Montag eine Reanimation, um nochmal kurz ein schönes Fallbeispiel bezüglich dessen aufzumachen. Ne? Reanimation, alte Dame, 35, geboren, Hinzurufen des Reanimationsteams, bestehend hier aus Anästhesie, 3 Kollegen der Anästhesie, ein schon kardiokomprimierender Kardiologe im Zimmer. Und was macht natürlich ein erfahrenes Reanimationsteam als erstes? Das prüft irgendwie, wenn es geht, den mutmaßlichen Willen der Patientin. Mhm. Und es stellte sich dann raus, ja, nee, es sei alles gewünscht im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahmen, also bewusstlos aufgefunden, ne, entsprechend alles gestartet nach Standard, war auch technisch eine einwandfreie Reha, lief super, ne, Atemwegssicherung schnell durchweg komprimiert, Rhythmusstörung erkannt, defibrilliert, ROSC hergestellt nach 12 Minuten, immer wieder reevaluiert, gibt es doch einen mutmaßlichen Patientenwillen. Mhm. Ja, und nach 12 Minuten kommt plötzlich jemand rein, der mehr Informationen hat als alle anderen. Klassisches katastrophales Team- und Crew-Resource-Management im Sinne des globalen Prozesses hier. Ja, mhm. Und sagt, hier soll auf keinen Fall was gemacht werden. Ja, wir haben die Patientin gerade vor ihrem sicheren Ableben bewahrt.
Ach.
So toll es sich anhört, so scheiße ist es. Und das ist einfach Kacke. Und das findet leider in den Algorithmus-Leitlinien immer nicht so wirklich Betracht. Denn am Ende steht und fällt die Reanimation doch damit, was möchte dieser Mensch eigentlich noch vom Leben. Ne? Ja. Da kann sie jetzt die beste Leitlinie abspulen und die besten Tools auf den Menschen aufbauen, mhm, und den in irgendeine Spezialklinik fliegen. Aber wenn der ethisch diskussionswürdig war und das nicht möchte, dann möchte der das nicht. Ende aus. Dann ist der Tod hier auch gerechtfertigt.
Könnte man eigentlich in der Tabelle mal reinschreiben. Ne? Es gibt ja die Leitlinien, die gibt es ja auf allen möglichen Formaten und Größen und in allen möglichen Grafiken. Aber auf diesen Grafiken fehlt tatsächlich der Satz, was ist eigentlich, ne, oder Wunsch des Patienten.
Patientenwille vor, genau. Richtig, Fragezeichen. Nee, ist jetzt immer Atmung prüfen, ne? Keine Atmung, unmittelbar Kardiokompression starten, Rettungsdienst verständigen. Ich meine, für den Laien, klar, ne, der Laie würde ich sagen, ich glaube, da wäre noch mit dem letzten Schnappatmer, hätte die noch gesagt, die will das alles nicht. Ja, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Funktioniert natürlich nicht, aber tatsächlich muss man sagen, das gehört auch für den Rettungsdienst dazu. Ne? Erste Frage ist immer, schönen guten Tag, wir sind hier, um zu retten, aber gibt es vielleicht einen Grund, hier nicht retten zu wollen?
Zum Beispiel, könnte man crazy, ja wirklich. Ne?
Ein so Ethiker. Es muss ein Ethiker mit aufs Auto.
Ja,
Medizinethiker, genau. Ne? Ja. Das Ethik-Neff. Ne? Der kommt erst mal 5 Minuten vorher, ne? Macht mal eine Salbung und dann kommt erst das NEF mit dem Defi, ne? Und den Vigus. Und dann hat man bis dahin 5 Minuten Zeit, um mal kurz hier so ein bisschen, ne, noch Beichten auszusprechen und vielleicht noch eine Oblate. Nein, alles klar.
Eine Oblate zum
Verschlucken.
Oblaten-Aspiration finde ich gut.
Ja. Ach, schön.
Ist das schon der Folgenname? Weiß ich nicht. Ja, warten wir mal ab.
Halt ihn fest, schreib ihn nieder, leg ihn nieder.
Ich leg ihn nieder.
Leg ihn mal nieder, genau.
Wann hört man eigentlich auf zu reanimieren? Was ist bei dir so, was würdest du so im Schnitt sagen?
Geil, dass du das ansprichst, weil ich wollte den Bogen gerade dahin spannen. Wann hört man auf zu reanimieren? Also eigentlich ganz einfach gesagt, wenn das Team als medizinisches professionelles Team feststellt, dass entweder eine Behandlungsaussichtslosigkeit besteht, also wenn man einfach sich ziemlich einig ist, dass hier eine Wiederherstellung des Lebens, so wie es vorher war, in Klammern höchste Einschränkungen zu erwarten sind, dann hört man auf. Also in der Regel sind das mal, um eine Zeit zu nennen, 20 bis 30 Minuten in einem gesunden medizinischen Setting. Also externe Reha, das NEF mit Rettungswagen fährt irgendwo hin, fängt an zu reanimieren und kann in diesen 20 bis 30 Minuten ja nicht nur reanimieren, sondern auch Krankheitsgeschichte erfassen. Arztbriefe werden gesichtet, mit Angehörigen wird gesprochen. Meistens reichen 20 bis 30 Minuten aus, um zu sagen, okay, der Patient war schwerst vorerkrankt, es hat sich nach 20 Minuten kein Kreislauf wieder eingestellt. Also kommt man mit seinen Wiederbelebungsmaßnahmen zum Ende. In der Regel bricht man das dann so nach 30 Minuten ab, damit man auch rechtlich auf der sicheren Seite ist, auch wenn es sicherlich Fälle gibt, wo auch länger reanimiert werden kann, darf und soll. Genau, gerade wenn lysiert wird, ne, dann muss man es fortführen, weil man dann eine Therapie etabliert hat, von der man sich erhoffte, dass sie eine Wirkung erzielt, weil ein Erkrankungsbild vorlag, welches mit dieser Therapie zu behandeln ist. Und da muss man eben auch 60, eher sogar 90 Minuten reanimieren. Genau. Und ansonsten bricht man natürlich auch dann unmittelbar ab, wenn irgendwie sich dramatische Änderungen des Wunsches oder Willen des Patienten zeigen. Also wenn dann doch eine Patientenverfügung angereicht wird, die auch auf Echtheit geprüft werden kann und man dann ja einfach feststellt, dass der Wunsch des Patienten nicht das Überleben ist, sondern eben ein Versterben im Rahmen des Erkrankungsbildes. Deshalb gibt es da schon für uns gute Kriterien. Und ich hatte ehrlich gesagt, hatte ich jetzt noch nie wirklich Schwierigkeiten abzubrechen, weil ich immer ein Team hinter mir hatte, was die Entscheidung jedes Mal mitgetragen hat. Also ich habe noch nie diese konfliktäre Situation erlebt, wo jetzt einer sagt, ey, wir müssen hier weitermachen, sondern wir haben dann in den Raum gestellt, ne, so, wir haben diese Fakten, ne, wir haben das und das Problem, das ließ sich bisher nicht behandeln mit dem bestmöglichen Standard, wir sind hier optimal vorgegangen, wir haben alles geprüft, Wie seht ihr das? Sollen wir hier aufhören? Dann wird oft genickt von allen Seiten. Alle sagen ja und dann ist auch meistens das eine 100% Entscheidung. Und das ist auch die frohe Botschaft an alle, die mal mit Rettungsdienst zu tun haben oder mit einem Intensivteam. Das ist eine Teamentscheidung. Es ist und bleibt eine Teamentscheidung. Ganz wichtig.
Aber das sollte es auch bleiben und ich finde zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt auf dem Schiff bin oder du jetzt auf der Straße bist oder du hast eine Reha im Wald oder so, ich finde es gar nicht mal so unwichtig, den Fall auch so schnell wie möglich in so eine Umgebung reinzutragen, also beispielsweise in deinen Wagen, in den Rettungswagen oder bei mir ins Hospital, um das auch dort in Ruhe zu entscheiden, weil ich glaube, das ist schwierig, wenn du jemanden beispielsweise im Wald reanimierst und alle Angehörigen stehen noch drumherum. Die werden das nicht zulassen, dass du sagst, komm, wir hören jetzt auf. Dieser eine Moment, dass man sagt, komm, wir hören jetzt auf, das werden die so nicht zulassen, weil die das noch sehen. Ja. Ich glaube, das ist nicht unwichtig, dass man aus der Szene rauskommt und das auch für sich selber nochmal sacken lässt, während man weiterdrückt und dann auch wirklich sagt, komm, jetzt ist gut. Und dass die Angehörigen einfach dieses Bild nicht haben, wenn aufgehört wird zu reanimieren.
Absolut richtig, absolut richtig. Also es ist immer so diese Gratwanderung auch zwischen den Menschen jetzt zu viel Medizin zuführen, ne? Weil manche haben natürlich auch mit dem Verschwinden im RTW oder im Hospital das Gefühl, okay, jetzt wird da doch einer Therapie zugeführt, die der Patient nicht wollte. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das wird halt vorher geklärt. Ne, das ist auch klar. Aber man muss schon sagen, für die Entscheidungsfindung ist natürlich auch der Ort, an dem man die Entscheidung fällt, wichtig. Und da fühlt sich natürlich so eine Besatzung von einem RTW, vom Rettungsdienst in so einem RTW natürlich wohler. Aber es gibt ein ungeschriebenes Gesetz und das musste ich auch neulich mal wieder am eigenen Leib erfahren. Es wird nicht im RTW gestorben. Hört sich jetzt hart an, aber
Scheiße, ne?
Das ist wirklich so, weil das einfach den Rettungswagen als Ressource rausbringt. Der ist dann weg vom Fenster, der wird beschlagnahmt, schlimmstenfalls. Ne? Und wenn es jetzt ein unklarer Todesfall ist, was es ja meistens dann auch ist im Rahmen vom Rettungsdienst, dann ist das Thema erstmal durch. Trotzdem soll das natürlich kein Argument sein, aber man versucht natürlich, wenn man jemanden reanimiert und der ist im Rettungswagen, dann versucht man den schon noch der Klinik auch zuzuführen. Wobei für mich...
Aber du weißt genau wie, ne?
Du weißt genau wie
die das manchmal machen.
Für mich führt dann aber auch die ethische, also ich würde jetzt niemals mit jemandem losfahren unter halbherzigen Reanimationsbedingungen, sagen wir mal so. Ne? Das macht man natürlich nicht. Also du lässt jetzt niemanden einfach nur, sag ich mal, noch so pseudomäßig reanimiert, sondern entweder ganz oder gar nicht. Entweder wird aufgehört oder es wird durchgezogen. Das heißt meistens mit einem externen Kompressionsgerät, ne, den Autopuls oder den Lukas, letztendlich das Gerät selber die Reanimation übernimmt. Und dann lässt man das auch einfach nach Schema weiterlaufen. Der wird durchbeatmet, 100%, der hat seine Reanimation, der kriegt noch sein Adrenalin alle drei bis fünf Minuten.
Und, drei bis fünf,
genau. Genau, und dann geht man in die Klinik, sagt schon mal, was man erwartet von der infauste Prognose, dann wird man mit Experten drauf geguckt, man macht vielleicht nochmal ein Echo und dann sagt man, okay, hier ist Stopp. Aber da ist man in einem ganz anderen Setting. Ne? Also entscheidend ist wirklich das Setting für die Entscheidungsfindung.
Ist es in der Tat. Und entscheidend ist übrigens auch dieser Sound, den ich hier gerade höre.
Ah, yeah! The Reanimated 3.
Die Awesome 3, die wir an unseren Jobs hören. Falls du das Wort aussprechen kannst, ich kann es nicht. Die wir an unseren Jobs hören.
Ich liebe meinen Job.
Aber ich fange mal an. Awesome 3, was mögen oder hören wir an unserem Job? Nummer 3 ist bei mir im Großen und Ganzen, wenn man das mal so überblickt, Krankenhaus, Intensiv, Normalstation, Pflege, Medizin, Bibidi-Babidi-Bu. Verschiedene Schichten, also wirklich die verschiedenen Menschen, die im Krankenhaus arbeiten oder in der Rettung, Reinigungskräfte, Akademiker, Patienten. Im Grunde, meine Nummer 3 sind die verschiedenen Schichten, die es gibt und die verschiedenen Kontakte, die man herstellen kann. Das macht schon Spaß. Ich glaube nicht, dass jemand, der den ganzen Tag im Bagger sitzt und sich oben mit irgendwelchen Tauben unterhält, frisch in der Birne nach Hause kommt. Und
ne,
so nervig das auch sein kann, also es ist auch immer ganz gut, in der Anästhesie wieder zu arbeiten, wo man wirklich wenig sprechen muss. Aber das ist, glaube ich, ein Vorteil, auch so was die... was die Intelligenz angeht. Ja, das,
keine
man bleibt
Frage.
Dann auch schon so ein bisschen im Austausch und lernt ganz andere Leute kennen.
Geil. Schön.
Ja, meine
also bei mir ist die Nummer 3 die ständige Notwendigkeit des Fortbildens. Finde ich total geil. An unserem Beruf haben wir gerade schon darüber gesprochen. Aber dass wir einfach immer gezwungen sind, up to date zu bleiben. Also ich glaube, nämlich ich hätte auch den Baggerfahrer jetzt nennen können. Und jetzt tun wir den wahrscheinlich wirklich weh inhaltlich. Und auch ein Baggerfahrer muss sich an der Caterpillar University of, wie heißt der nochmal? Auf Schwerkraft, auf Baggerschaufel also, fortbilden. Und keine Frage, das ist ein geiler Job.
In der Hitachi-Hochschule.
Hitachi.
Die Haikoki, sorry, die haben mich umbenannt. Die Haikoki-Hochschule, das ist der Folgenname. Also, genau. Die Haikoki-Hochschule.
Ja, also wir müssen uns fortbilden, wir müssen immer up to date bleiben, die neuesten Erkenntnisse einfließen lassen. Und das ist echt geil.
Das stimmt. Haikoki hat gar keine Bagger, glaube ich. Haikoki hat keine Bagger.
Hitachi, Caterpillar und Liebherr. Ich kenne nur diese Liebherr.
Haikoki. Aber Haikoki-Hochschule, soll man so nennen? Komm. Sommer so nennen, machen wir.
Genau. Ja, machen wir. High Cookie Hochschule.
Mein Number 2 ist geil. Die Möglichkeit, das kommt so ein bisschen in deine Number 3, die Möglichkeit, in denen man arbeiten kann. Also diese riesen Auswahl an Arbeitsstellen. Ja, du kannst allein schon im Krankenhaus, auf Normalstation, in der Endoskopie, in der Notfallambulanz, auf Intensiv, in der Anästhesie, an der Pforte, ja, Pforte Ventura. Du kannst überall arbeiten.
Stimmt, ja.
Und wenn du schon nur im Krankenhaus schon genug hast, dann gehst du halt weiter, gehst du in die Zeitarbeit, ja, bist du in anderen Krankenhäusern. Wenn du davon genug hast, dann gehst du ins Flugzeug. Wenn du davon genug hast, gehst du aufs Schiff. Wenn du davon genug hast, gehst du in die Rettung. Wenn du davon auch noch genug hast, gehst du auf eine Bohrinsel, JVA. Und wenn du dann fertig bist, fängst du wieder von vorne an. Fängst von vorne an, machst Altenpflege.
JVA-Bohrinsel.
Dann gehst du ja auch nochmal auf die Haikoki-Hochschule.
Oder du gehst noch unterrichten an irgendeiner Pflegeschule.
Auf die Haikoki-Hochpflegeschule. Und dann lernst du noch schön, wie man den Rücken wäscht.
Die angewandte Baggerpflege.
Genau.
Baggerpflege. Die
invasive Baggerpflege.
Ölen, waschen, sättigen.
Ja, also meine Number 2, in der Tat die Möglichkeit, egal ob Pflege oder Ärzteschaft, es ist schon sehr, sehr umfangreich.
Ärzteschaft.
Der Ärzteglanz.
Der Teil des Penis, der dem Arzt gehört und nicht Eichel ist. Okay, meine Number 2, Aktio gleich Reaktio. Das ist, finde ich, total geil, dass man in der Medizin wirklich unmittelbar seine Handlungen oft sieht, vor allem in den Fächern, in denen wir arbeiten. Ich spritze das Medikament und das Herz bleibt stehen, oder ich spritze das Medikament und das Herz wird schneller. Ich sag mal, Gegenbeispiel, Adrecar und Adrenalin, beide fangen mit A an, beide Ampullen
Adenosin,
sehen ein bisschen ähnlich aus und mit beiden kann man in kürzester Zeit ganz unterschiedliche Zustände hervorrufen. Und ich muss sagen, in der Medizin sieht man schon sehr rasch Erfolge, wenn man das möchte. Also sei es durch Einrenkmanöver, die man tätigt, oder eben durch pharmakologische Anwendungen, durch Gespräche, wo sich der Patient entspannt, Botox, wo nach 10 Tagen die Fratze geschmeidig und faltenfrei ist, wegschneiden, man sieht das einfach, da fehlt was.
Genau.
Aktio gleich Reaktio. Eines der Newtonschen Gesetze kommt hier direkt zur berufssatisfazoren verzierenden Anwendung.
Stark. Geil. Und dann komme ich direkt zu meiner Nummer 1. Das ist die Tatsache, dass es ein uriger Job ist. Ziemlich urig, ja. Du kannst gerade jetzt in der Pandemie sehen, dass es einfach auch Jobs gibt, die keiner braucht. Also die wirklich im Kern keiner braucht. Und jetzt kann man es natürlich systemrelevant nennen, mache ich aber nicht. Im Prinzip trifft es das aber trotzdem. Jobs wie ein Tischler, ein Schweißer, eine Prostituierte, muss man auch mal so ehrlich sagen.
Ein Schweißer und ein Schwitzender.
Der Haikoki-Hochschullehrer, ja. Nee, aber solche Jobs, die wirklich ja auch noch Nachnamen gebildet haben, das sind urige Jobs, die wirklich diese Welt braucht. Ne? Und das ist einfach cool. Ne? Also die Welt kann nicht ohne Pflege, sie kann auch nicht ohne Medizin, die kann auch nicht ohne rettende Berufe. Und das macht den Job so ein bisschen aus. Ich will da jetzt auch nicht so rumflirten mit dem Job, weil der zu großen Teilen ja wirklich sehr falsch ausgelegt wird hier in Deutschland. Aber das macht den Job in der Tat ja schon wichtig, muss man schon sagen.
Es sind wichtige Jobs. Man ist einfach System.
Ja, viele wissen das gar nicht. Die Pflege.
Punkt. Für welches System auch immer.
Viele wissen das gar nicht. Die Pflege ist in der Tat nicht aus der Pflegschaft entstanden, sondern die Pflege haben früher die Ärzte gemacht. Und die ganzen chirurgischen Sachen oder handwerklichen Sachen waren in der Tat Handwerker. Ja, das waren Metzger, die da ein paar Knochen durchgebohrt haben oder abgehackt haben. Ja, und deshalb hat das nicht so den Charakter wie der Arzt. Also So dieses wirkliche Emanzipieren des Pflegeberufs, das ist bis heute noch nicht passiert. Ich hoffe, das kommt jetzt, ne? Mhm.
My number one, man ist immer da, wo die Kacke am Dampfen ist. Das finde ich immer noch das Geilste, dass man sich immer dort tummelt und dorthin zugerufen wird, gerade in der Anästhesie und Notfallmedizin, intensiv, wo wirklich gerade Drama, Stress, Action und Lebensbedrohung herrscht. Und das finde ich halt auch im Rettungsdienst echt immer noch spannend. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin da sensationsgeil, aber ein bisschen Bock darauf muss man schon haben, dahin zu gehen, wo es gerade irgendwie echt schwierig aussieht und wo jemand echt in Problemen steckt und diese Probleme dann zu lösen mit auf eine Art und Weise, die andere nicht verstehen. Ne? Das war schon die Definition des Arztes. Ne? Der Arzt ist der Mensch, der Dinge löst, von denen andere gar nicht wussten, dass sie als Problem existieren. Und das
er selbst auch nicht meistens.
Aber er tut so, als könnte er es. Aber so dieses da sein, so ein Haus brennt oder da, wo ein Verkehrsunfall ist, die Leute irgendwie rausziehen aus der Scheiße und aus einem vermeintlichen Unglück doch irgendwie wieder Glück erschaffen. Also das ist geil. Das ist fast wie so an so einem Spielautomat, wo man zufällig 2 Euro einwirft und dann kommen 40 raus. Ne, irgendwie, ne, da flimmert alles, da blinkt alles. Irgendwie ein unruhiges Setting. Der Alkoholiker daneben stürzt gerade schon wieder zu Boden. Und man selber geht dahin und rockt das Ding einfach. Also da muss ich sagen, das ist geil. Und dann schreibt das ja auch immer Geschichten, die man für immer im Kopf behält. Also wir können, wenn man 4 Mediziner, 4 Pflegekräfte, wenn die alle zusammen an einen Tisch setzt und sich zum Spieleabend verabredet, kann ich euch sagen, dass garantiert eines nicht getan wird, nämlich gespielt. Sondern es wird einfach erzählt.
Ne? Ja, 7 Tage, 7 Pflegeköpfe, sozusagen. Ja. Ist aber auch ein bisschen widerlich, wenn du dann privat mit Family oder wem auch immer da sitzt. Ich versuche schon zu vermeiden, jetzt über den Job zu sprechen, nicht weil ich so toll bin, sondern weil das auch einfach nervt. Ne? Wenn da einer nur bei ist in der Runde, der Lehrer ist oder so ein Scheiß. Also ein
Baggerfahrer, der die ganze Zeit von seinen Caterpillar-Knöpfen da erzählt. Ja, der Bügel hab ich da vorne geschoben, richtig geil, die Schaufel ist richtig in den Boden rein, hab ich schön da hinten den Asphalt auf.
Ja, nee. Hab ich mit der Schaufel reanimiert, hab ich.
Ja, genau. Wir mit 2 Schaufeln haben wir uns da verkeilt und dann haben wir da schön ein bisschen Mikado gespielt, dann kam noch da schön so ein Multenkipper kam da noch dazu. Halt die Fresse, Junge.
Interessiert mich nicht, bleib mal da oben, Junge. Geh mal hoch,
ey. Was ein Schrott. Geil, awesome 3, nice one. Finde ich geil, wir mögen unseren Beruf. Ich glaube, wir könnten die Liste noch satt fortführen.
Nee, ich nicht. Mir fällt gar nichts mehr ein. Spaß.
Ja, krass.
Aber okay, mir fällt eine Lagerfeuerfrage ein, wenn du willst. Du darfst aber auch anfangen. Raus. Soll ich anfangen?
Okay.
Ja, okay,
fang du an.
Nee, du, leg du zuerst auf.
Alles klar, fang ich an.
Nein,
fängst
nicht,
du
nein,
an.
Ich
dann fang du doch einfach
fängst
an.
Du jetzt halt
dann fang ich
an.
Doch an.
Ja, okay.
Dann fang du an.
Also,
viel Spaß.
Gut, nee, komm du jetzt.
Ja?
Ich fange an.
Alles klar.
passend zum Thema. Was ist deine Lieblingsleberwurst? Nee, welche Tätigkeit deiner Arbeit würdest du auch, wenn du beispielsweise im Urlaub bist oder in der Heikoki-Hochschule, ohne Bezahlung machen?
Sprechen. Ganz klar. Also sprechen, mit Menschen mich austauschen, Menschen beraten und ihnen Lösungen erarbeiten und anbieten. Das mache ich einfach gerne.
In deinem Urlaub, wenn du am Strand sitzt und da jemand kommt und sagt, hier. Holst erstmal Flipchart raus und sagst
hier. Zum Beispiel, ja, genau. Erstmal Flipflops, Flipchart und Backflip. Ja,
Flipflop-Chart.
Die 3 Sachen hintereinander.
Flipflop-Chart.
Fuck the flip, flop, flippity-flippity-flop.
So. Ja, ich meine, das rutscht einem ja auch schon mal so raus. Wissen rutscht einem ja raus manchmal.
Aus Versehen.
Ich mache das auch ganz gerne so am Frühstückstisch, wenn Denise wieder irgendein Syndrom hat, was sie nicht hat.
Irgendein Syndrom.
Aber ich würde es aufs Minimalste reduzieren. Ich würde im Urlaub intubieren. Nee, Spaß. Ich würde... so beratend ist schon okay, aber was macht die Pflege schon, ne? Außer Rücken waschen.
Urlaubern auf den Liegen.
Genau, Rücken waschen. Rücken waschen, ne?
Ja. Eincremen. Salben rasieren.
Leisten rasieren. Ja.
Oh,
Leisten rasieren und auf den Doktor verweisen, der gleich kommt. Das mache ich im Urlaub.
Leisten rasieren.
Okay, Junge. Deine Frage.
Meine Frage lautet, welche drei Kompetenzen findest du, sollte eine Pflegekraft heutzutage unbedingt mitbringen, weil sie in der Ausbildung und auch nachher im Job wirklich schwer zu erlernen ist?
Helfersyndroms, Reflexions... Fähigkeiten.
Syndrom.
Also, das geht mir so auf den Sack, dass viele Probleme und auch die Außendarstellung unseres Berufs durch Menschen noch getriggert werden, die, ja, so muss man es einfach sagen, ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben und sich immer wieder sagen, nee, ich mach, nee, ist schon okay, kriegen wir schon hin, nee, alles klar, alles gut. Und das dann am Ende einfach nicht merken. Und nach, weiß ich nicht, 20 Jahren, 50 Burnouts und keinem guten Standing nach außen, muss man doch mal überlegen, woran es liegt. Woran hattet ihr Läge? So, also das wäre wichtig generell, ne, sich reflektieren. War das jetzt richtig, den Docs oder irgendwelchen anderen Leuten, die was von dir wollen, hinterher zu rennen, irgendwas zu bringen, nur weil der eine es will? Also dieses ständige helfen wollen, das muss aufhören. Das ist auch eine Erkrankung. Das ist wirklich nicht gut. Hast du nach drei Sachen gefragt?
Ja, ich habe nach drei Sachen gefragt. Du hast ja jetzt schon fast drei genannt. Also Reflexion, ja, also, Helfersyndrom.
Ja. Ja. Genau, und ja, und auch der Wille, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, der Wille, sich weiterzubilden. Ich habe auch viele Leute auf der Station, die haben vor 30 Jahren Fachweiterbildung gemacht und sind einfach hängen geblieben, ja. Damit ist doch, das ist wie mit dem Führerschein, ja. Ist auch komisch, den hat man irgendwann mal gemacht, aber letztendlich.
Du musst fahren,
weißt du musst auch ein bisschen mit.
Ja, genau.
Genau. Ne, es ändert sich ja die Straßenverkehrsordnung, die Autos ändern sich, die Geschwindigkeiten ändern sich. So ist es doch im Job erst recht, ja, wenn es da um Leben und Tod geht und du ja durch ein Nicht-Weiterbilden oder Nicht-Fortbilden wirklich, wirklich heftige Fehler machst, weil du die Maschine nicht kennst oder die neuesten Therapien nicht kennst, ey. Dann bringt dir deine Weiterbildung von 1980 total auch gar nichts. So, ne? Also das sollte sich auch ändern. Sollte auch honoriert werden, finde ich. Sollte auch im Stufenplan einbezogen werden, was die Bezahlung angeht. Bin ich total dafür. Alles, ne? Cool. Sonst werden die überrannt. Ne? Die regen sich jetzt schon auf über die Pflegekräfte, die studieren. Kann man auch machen, aber die studieren und die wissen am Ende, dass es Sinn macht, weiter zu studieren und sich auch weiterzubilden.
Ja, wenn ich jetzt mal ich spreche jetzt einfach mal für die Docs, für die Ärzte, da würde ich also ganz klar sagen, zuallererst mal Teamfähigkeit. Ich kenne wirklich keinen Arzt aus dem, was geworden ist, also zumindest so im interdisziplinären Setting, der das nicht von vornherein mitgebracht hat, auch ein bisschen Teamfähigkeit hat. Man kann das zwar lernen, aber man muss entweder ein guter Teamplayer sein oder muss ein guter Teamleader sein. Das sind ja so die beiden Möglichkeiten. Entweder man ist Teil des Ganzen oder man führt ein Team. Aber wenn man das nicht kann, wenn man so ein Einzelgänger ist, hat man es echt schwer in der Medizin. Es ist auch echt schwer zu lernen, muss ich sagen. Also Gott sei Dank gibt es ein paar, die da auch bekehrt werden. Das wäre mal Nummer eins. Dann Demut. Alter, ich kenne echt viele Ärzte, die keine Demut haben vor dem, was sie da machen und auch vor dem, wie sie anderen Menschen begegnen. Ne? Also ich sage nur Halbgott in Weiß oder eher Übergott in Weiß. Ne? Also dieses Denken darum, dass man da was Besseres ist, was Ausgebildeteres und irgendwie heroisch Dinge heilt. Nein, man ist Teil des Systems, man ist Teil der Gesundheitspflege und Fürsorge. Am Ende regeln das aber alle zusammen und vor allem der Patient selber. Wichtig zu wissen. Ne? Und selbst wenn ein Patient sagt, Doc, du hast mich geheilt, ich danke dir auf Lebenszeit, dann sage ich, nee, eigentlich habe ich nur einen entscheidenden kleinen Teil dazu beigetragen, dass du dir selber hilfst. Ne? Klar, wenn der Chirurg was wegschneidet, dann ist das toll und cool und so, aber trotzdem gehört auch da Demut dazu, meines Erachtens nach. Und last but not least, man muss auch echt Bock haben, andere Wege zu beschreiten und eben nicht nur den Mainstream mitzusurfen. Ne? Also das sehe ich leider auch häufig, ne? Dass die Leute total schnell in den Strudel geraten und keinen Widerstand ausüben. Man muss auch so ein bisschen Widerstandskämpfer sein, finde ich, in der Medizin und sagen, ich ziehe trotz aller Erkenntnisse meinen eigenen Weg durch und gehe meinen Weg. Also sei es, dass ich im innerklinischen Kontext Dinge anders mache, trotzdem auch gut mache, aber auch ausprobiere, Fehler zulasse oder dass ich sage, ey, ganz ehrlich, ich definiere eine ganz neue Medizin für mich, weil so Ärzte brauchen wir einfach. Wir brauchen halt nicht diese Handlanger. Wir brauchen nicht die Erschöpften, die sagen, ich resigniere vor dem System und ich arbeite jetzt hier nach Dienst nach Vorschrift und bin frustriert. Das hilft keinem. Der Arzt ist so ein wichtiger ausstrahlender Beruf, der so viel Abfärbung auch hat auf Patienten, auf Mitkollegen, auf die Pflegekräfte, auf Ergo, auf Logopäden, auf die Personalabteilung. Wenn der Arzt frustriert zur Arbeit kommt, ey, ganz ehrlich, dann ist der Zug abgefahren. Ja,
und ja sowieso. Jeder. Den haben wir ja schon mal gehabt.
Genau. Ja, Marketing darf keine Fresse schieben. Du musst dich selber verkaufen können. Und das schaffst du vor allem, wenn du ein gutes Selbstverständnis von dem hast, was du da machst. Also du musst schon deine eigene Philosophie haben. Und ich habe auch meine eigene Philosophie. Ich sage auch, mir ist es auch wichtiger, am Ende des Tages jemandem einen Impuls zu geben, sich selber zu helfen, als irgendwas machen zu wollen, zwanghaft. Ne? Das ist ja auch eine Form von Medizin. Also ja. So Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Sag ich mal, wie der afrikanische Helfer, der dem Bauern einfach hilft, seinen Samen selber zu streuen. Ja? Also,
das stimmt. Ja, ne? In dem Sinne, schöne Grüße an den leitenden Oberarzt der Intensivstation in Düsseldorf. Ich bin gerade im Augusta-Krankenhaus noch ein paar Tage. Tim, schöne Grüße.
Was wann denn jetzt? Achso, okay, das heißt Augusta-Krankenhaus.
Bis August, deshalb heißt das ja auch so.
Oh,
ja, ja. Ja, ja. Also das heißt ja Majusta bis Augusta-Krankenhaus.
Alles so
heißt
klar.
Das. Nee, aber der auch ganz klar diese Meinung vertritt und das fand ich sehr bemerkenswert. Der hat letztens einen Kollegen eingearbeitet, den Theo, der kommt aus Griechenland und das Erste, was er gemacht hat, war, dass er sich halt eine Pflegekraft in dem Sinne in Form von mir mitgenommen hat und wir sind zusammen ins Zimmer gegangen, ne, haben alles gezeigt und dann kam der entscheidende Satz. Er sagte nämlich, Theo, wenn du eine Intubation hast und du bist hier wirklich alleine, trust me, frag die Pflege, die kann intubieren, ja, das sind hier, hat er den Küppi benannt, frag den Küppi, der intubiert den Lama, deshalb, also geil. Das sind so cool. Vertrauenssätze, die einfach für Teamplay sprechen, deshalb schöne Grüße an Tim, schöne Grüße an das Augusta-Krankenhaus.
Wie hieß der Theo mit Nachnamen, kann das sein, dass der Füllin hieß?
Ey, das merke ich mir.
Das alte Bronchodilatanz.
Morgen habe ich spät, das werde ich auf jeden Fall anbringen, danke.
Ja,
sag schöne denn, Grüße von Moritz, Theo Füllin.
Herr Füllin. Das ist kein anderes Thema. Theodrenalin, wäre noch okay.
Theodrenalin. Ja. Okay, hey, da sind wir durch, oder?
Schön.
Crazy Dude.
Ja, wir sind durch,
Mann. Dann fange ich wieder an in 3, 2, 1. Hier ist der Sound. Ich bedanke mich bei allen Nurses, bei allen Ärzten, bei allen, die uns stetig wachsen sehen und auch zuhören. Ich nenne jetzt wieder keine Namen, denn es sind zu viele, aber wir sind wirklich froh über jeden Hörer und ich bin heute einfach mal ohne viel Geplänkel raus. Bis zur nächsten Woche und have a nice week. Ciao, ciao.
Crazy. Ja, Kamil hat kein großes Geplänkel hier rausgehauen. Deshalb werde ich jetzt mal riesig ausholen und euch einfach mal noch Folgendes mitgeben. Ciao, schönen Tag noch.